Und dann kam eben der Moment, wo ich nicht mehr zurückgehen konnte zur Arbeit, weil ich einfach nur noch geweint habe. Ich konnte nicht richtig reden und so. Ich habe sogar im Schlaf geweint. Und dann halt eben mit meiner Therapeutin, die hat mich dann krankgeschrieben, die hat mir schon länger gesagt, Frau Bang, Sie brauchen eine Pause, Sie müssen mal runterfahren. Und ich habe gesagt, ich kann nicht. Ich bin Mutter, ich habe einen Job, ich habe Verpflichtungen, ich habe Projekte, die ich machen muss. Wie soll ich bitte eine Pause machen? Aber eben, ich war nicht aware, was passiert, wenn man diese Pause nicht macht, dass der Körper sich irgendwo an die Pause einfach nimmt.
Das ist mal ehrlich, der Podcast.
Es ist streng, streng, streng. Man hangelt sich so durch, aber irgendwann geht einfach gar nichts mehr. Julia Panknin hat das erlebt. Ein Mom-Burnout. Es gibt es natürlich auch bei Vätern und ganz generell kann man von einem Parental-Burnout reden. Julia redet sehr offen über ihre Erfahrungen und hat auch Mami Brand gegründet, um informieren und unterstützen. Elisa und ich haben uns mit ihr getroffen und auch wenn es ein ernstes Thema ist, haben wir viel zu lachen gehabt. Los selber! Julia, du hast gerade gestern auf Instagram etwas gepostet, was ich total bezeichnend finde für unser Thema. Du hast ein Bild gepostet von Pizzakartons mit zwei Pizzas drin und hast geschrieben, ich muss es schnell ablesen, dass es immer noch Tage gibt, wo du schon froh bist, dass du dich kannst für eine Pizza entscheiden und auf Bestellen drücken. Was meinst du mit dem?
Ja, the mom struggle. Es ist einfach irgendwie so, wenn so viel läuft den ganzen Tag und ich einfach merke, ich habe keine Kraft mehr und ich würde eigentlich gerne kochen, einkaufen, irgendwas oder habe das Gefühl, ich müsste. Das ist ja noch viel schlimmer. Und dann noch denke, ja, also bevor du jetzt Pizza bestellst, machst du halt lieber eine Pizza. Und dann denke ich, nein, ich habe nicht mal die Kraft zu überlegen, was ich einkaufen muss. Und gestern war wirklich bezeichnend. War so ein Abend, wo ich dann einfach meiner Tochter gesagt habe, Pizza bestellen und sie, ja! Und ich so, yes.
Ja. Wo du wie sagst, schon das allein, also der Kampf, um dich dafür zu entscheiden, ich mag jetzt wirklich nicht. Das ist so ein richtiger Prozess, der durchläuft.
Voll. Es ist unglaublich anstrengend, Entscheidungen zu treffen den ganzen Tag. In allen möglichen Bereichen. Und jetzt, meine Tochter ist jetzt in Rinske gekommen, jetzt allein schon morgens, wie sich das verändert hat, die verschiedenen Taschen, die man packen muss. Was packe ich in dieses Znüni-Böxli? Darf ich jetzt eine Wasserflasche mitbringen heute oder nicht? Weil da gibt es dann wieder Regeln. Kommt heute irgendwas, was muss sie anziehen? Und damit habe ich ja noch nicht mal damit angefangen zu überlegen, was muss ich denn anziehen? Was habe ich denn heute vor? Und gestern war so ein Tag, da hatte ich das Gefühl, ich muss von morgens bis abends Entscheidungen treffen und ich mag nehmen. Ich würde am liebsten jetzt einfach hinliegen und zwei Tage lang schlafen. Und deswegen Pizza bestellen war dann die Entlastung, die ich brauchte gestern Abend.
Ich finde das mega schön, weil also für mich ist Kochen sowieso meine Hassdisziplin, darum mache ich sie sehr wenig. Und ich glaube, ich habe das nicht, was du gesagt hast, ist denn das okay? Also ich habe den Hinderungsgrund, weil ich bei uns, wenn ich sage, manchmal es gibt buchstäblich Suppe und das geht 3 Minuten zum Kochen und die Kinder finden, yeah, so gut und loben nachher, wie gut die buchstäblich Suppe ist. Aber es ist schon ein Struggle, eben, wo man hat, man muss dann noch etwas auf den Tisch stellen und es muss dann vielleicht eben, ja, Pizza, aber dann müsste sie noch selber gemacht sein. Ich kenne tatsächlich Eltern, die das Gefühl haben, sie müssen den Teig noch selber machen. Ja. Es ist wie, also ich habe es einfach so bezeichnend gefunden, dass du sagst, und manchmal ist sogar das Kostenkraft, um zu sagen, ich bestelle jetzt eine Pizza.
Ja, und ich glaube, jetzt, wo du das sagst, mit dem du hast dieses Gefühl nicht, ich frage mich schon, ob es bei mir noch dazu kommt, dass ich ja meine Tochter im Wechselmodell betreue und nur jede zweite Woche habe. Und dann das Gefühl habe, die Woche, wo sie bei mir ist, muss ich doch performen. Und dann, ich koche zum Beispiel eigentlich mega gern. Das ist was sehr Meditatives für mich. Aber kochen mit einem Kind, das nebendran steht und ständig an dir rumzerrt und sagt, wann ist denn jetzt fertig und was gibt's denn? Und dann kochst du vielleicht sogar was du besprochen hast und dann sitzt sie da und sagt, bäh! Das ist so frustrierend. Und eben, gestern war dann so ein Tag, wo ich sie seit irgendwie, ich weiß nicht, 48 Stunden nicht mehr gesehen habe, weil sie bei den Großeltern war. Und dann habe ich eigentlich so das Gefühl, hey, yay, ich sehe sie jetzt und ich freue mich auch. Aber ich merke, ich habe keine Kraft. Und ich bin dann aber einfach mega dankbar, dass ich weiß, sie isst gern Pizza und sie freut sich drüber. Und das ist nicht schlimm, aber ich habe das in meinem Hinterkopf, dass ich das Gefühl habe, ich muss in der Woche, wo sie dann da ist, performen. Und da bin ich dran, das loszulassen, zu versuchen zumindest.
Ich würde dich gerne nach diesem Moment fragen, eben des Loslassens, weil ich merke jetzt gerade, wenn ich dir so zuhöre, das ist das, was für mich so schwierig ist, so dieses Perfektionistische abzulegen, gerade eben in diesem Entscheidungsmoment. Also, weil, wie du sagst, also ich koche auch gerne, ich esse auch gerne gut, die Abendmahlzeit ist auch so meine Mahlzeit, weil oft durch den Tag durch, ach, es reicht nicht zum Essen, ich habe eigentlich den ganzen Tag Hunger. Und ich merke jetzt bei mir, wenn ich dir so zuhöre, bei mir, es braucht so viel, dass ich sage, okay, wir bestellen auch noch eine Pizza. Ja. Diese innere Kritikerin halt irgendwie auf stumm zu stellen. Kannst du da irgendwie reinzoomen in diesen Moment, wie du das machst? Hast du Tipps?
Also ich habe mich natürlich durch meinen Burnout und die lange Therapie massiv damit auseinandergesetzt und mir ist das sehr präsent, oder? Und ich eigentlich immer, wenn so Sachen kommen, sehe ich, wie die innere Kritikerin auf meiner Schulter sitzt und sagt, Entschuldigung, darf ich das sagen? Halt's Maul.
Ich habe jetzt gemeint, du seist das größte Schimpfwort. Halt's Maul. Bei uns darf geschimpft werden und sehr fest, ja.
Ja, und jetzt gestern der Moment war dann auch, ich habe das eben auch, dass ich gestern mal einen Tag, habe ich den ganzen Tag nichts gegessen, ich hatte einfach keine Zeit. Und ich hatte so Hunger. Und da ist es mir dann einfacher gefallen, weil ich wusste, ich habe meine Tochter abgeholt bei den Großeltern, die eine halbe Stunde von uns entfernt wohnen. Wenn ich jetzt bestelle, kommen wir heim und das Essen ist fertig. Und das hat mir mega geholfen, oder? Mhm. Und sonst ist es wirklich, also wenn ich so Momente habe, wo es ums Loslassen geht, dann höre ich immerhin, was sagt die innere Kritikerin und sage ihr dann, du erzählst einfach Bullshit. Also ich gehe da wirklich ins Gespräch teilweise, ich brauche das dann auch. Was aber nicht heißt, dass das immer funktioniert.
Das wäre so schön, so ein Tipp, der für immer funktioniert. Ja. Du hast es eben gerade angesprochen, von der Klinik und von der, dass du das Burnout gehabt hast. Magst du ein bisschen erzählen, was genau deine Geschichte ist? Weil vor ziemlich genau einem Jahr, wenn die Leute da den Podcast hören, ist es dann schon ein bisschen länger her, hast du eigentlich, bist du rausgegangen mit, ich habe ein Burnout gehabt?
Ja, wie fange ich an? Also ich habe, meine Tochter ist jetzt 5, zu dem Zeitpunkt, wo es mir, wie die Schweizer immer so schön sagen, den Nucki rausgehauen hat, weil meine Tochter 2,5, nicht mal ganz. Und ich war einfach, seitdem sie auf der Welt war, und eigentlich schon vorher, ab dem Moment, wo ich wusste, ich bin schwanger, eigentlich heute retrospektiv gesehen in diesem Stressmodus, weil erstens die Angst davor, was macht das jetzt mit meinem Job? Wie werde ich jetzt angesehen? Kann ich meinen Job weitermachen? Hat es jetzt Einfluss auf meine Karriere? Und wir hatten damals auch noch eine Restrukturierung. Also das war alles irgendwie so, ich habe auch sehr lange gar nicht gesagt an der Arbeit, dass ich schwanger bin. Und dann, als sie da war, ist sie mit einem Geburtsgebrechen auf die Welt gekommen, was uns zusätzlich, und das brauchst du ja eigentlich gar nicht, es ist ja sonst schon anstrengend genug mit Stillen, Brustentzündungen, nicht schlafen, dieses Neufinden mit dem Partner, damals noch einen Tag Vaterschaftsurlaub, haha, meine Geburt hat länger gedauert als diese 24 Stunden. ja, und dann habe ich einfach eigentlich schon ab dem ersten Tag funktionieren müssen, weil wir halt in so zu Spezialisten mussten etc. viel im Auto saßen, weil wir letztendlich nur Spezialisten in Lausanne gefunden haben, wo wir dann regelmäßig runterfahren mussten. Und ich habe da schon eigentlich gemerkt, dass mir auch viele Sachen wehtun, aber ich habe es weggeschoben.
Und also körperlich oder
psychisch? Körperlich, ja. Körperlich. Ich habe damals, war ich überhaupt noch nicht so auf dem Schirm mit psychisch, ich habe das Wort Parental Burnout vorher auch noch nie gehört. Und ich bin so das Duracell-Häschen. Man hat mir immer gesagt, hey Julia, dir scheint die Sonne aus dem Hintern. Und ich habe mir nie Gedanken über das gemacht, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall habe ich dann dieses Wochenbett schon also nicht nur das Wochenbett, sondern Mutterschaftsurlaub, haha.
Urlaub.
Ja, da sind wir wieder beim haha. Ich habe 6 Monate Pause in Anführungsstrichen gemacht und habe keinen Tag mehr hergebetet als den Tag, wo ich wieder anfangen kann arbeiten. Weil ich es einfach unglaublich anstrengend fand. Und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten, aber unsere Tochter hat nicht geschlafen, bis sie 2,5 war. Also eigentlich, bis ich ausgebrannt bin. Wahrscheinlich danach auch nicht mehr, aber da habe ich es dann nicht mehr so gemerkt. Da musste dann der Papa mehr übernehmen. Genau. Und vor 2 Jahren saß ich dann in der Sitzung in der Arbeit und habe gemerkt, dass eine Panikattacke ranrutscht. Es war nicht die erste. Und bin aus dieser Sitzung gelaufen und habe angefangen zu weinen und konnte nicht mehr damit aufhören. Mhm. Und das war eigentlich so der Moment, wo dann klar war, jetzt geht's nicht mehr. Aber heute, wenn ich drüber nachdenke, hat sich schon mega lange angekündigt. Eben weil ich sehr schlecht geschlafen habe. Ich hatte keinen Hunger mehr. Ich habe Verdauungsprobleme gehabt. Ich habe massives Gedankenkreisen gehabt. Und was für mich besonders erschreckend war, ich habe so krasse Gedächtnislücken gekriegt. Das ist, heute weiß ich, das ist ein Symptom von Burnout. Das heißt Pseudodemenz. Und das ist eigentlich wie jedes andere Symptom ein Warnsignal von deinem Körper, der dir sagt, hey, du musst runterfahren, dein ganzer Körper ist geschwemmt mit Stresshormonen und ich halte es nicht mehr lange aus. Und wenn er dir dann natürlich, wenn du irgendwie gerade in eine Sitzung läufst, dann irgendwie das Hirn abschaltet, dann kannst du eigentlich gar nicht weiterarbeiten. Und ich weiß noch, wie ich damals in diesem riesigen Gebäude gestanden bin und wusste, ich muss in irgendeine Sitzung, aber ich habe vergessen, wohin und worum es geht und ich habe gedacht, ich werde verrückt.
Boah.
Ja. Und ja, und dann kam eben der Moment, wo ich nicht mehr zurückgehen konnte zur Arbeit, weil ich einfach nur noch geweint habe. Ich konnte nicht richtig reden und so. Ich habe sogar im Schlaf geweint. Und dann halt eben mit meiner Therapeutin, die hat mich dann krankgeschrieben, die hat mir schon länger gesagt, Frau Bangi, Sie brauchen eine Pause, Sie müssen mal runterfahren. Und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich bin Mutter. Ich habe einen Job, ich habe Verpflichtungen, ich habe Projekte, die ich machen muss. Wie soll ich bitte eine Pause machen? Aber eben, ich war nicht aware, was passiert, wenn man diese Pause nicht macht, dass der Körper sich irgendwann die Pause einfach nimmt.
Und du hast bei all diesen Symptomen eben die quasi totale Vergesslichkeit oder Panikattacken. Also du bist schon vorher bei einer Therapeutin gewesen, aber ihr habt das noch nicht gesehen als Vorstufe in dem Fall? Oder schon, aber noch nicht so als massive Vorstufe?
Ich glaube, sie schon, aber ich habe sie nicht gehört.
Ja.
Ich wollte es nicht hören. Sie hat mir schon immer wieder gesagt, Frau Pankin, das kommt nicht gut raus. Sie brauchen Pause, sie müssen sich Inseln schaffen, sie müssen mal sich ausruhen. Aber es war nicht, also ich, wo ich es eigentlich erst so richtig geschnallt habe, war dann später in der Burnout-Klinik, wo man es mir wirklich wissenschaftlich erklärt hat. Ich bin ein Mensch, der zwar einerseits sehr emotional ist, aber so rationale Fakten braucht. Ich bin Journalistin, oder? Und als die mich dann wie aufgeklärt haben, welche Hormone werden da ausgeschüttet in deinem Körper, was macht das, warum macht es das, da habe ich es dann plötzlich begriffen. Vorher habe ich nur gedacht, ja, mein Gott, ich bin halt Mutter, wir sind hier alle irgendwie und natürlich bin ich erschöpft und so, aber ja, das muss halt jetzt, was soll ich denn machen, kann ich das Kind nicht wieder zurückschieben. Und meine Karriere aufgeben war für mich auch keine Option. Ja, und deswegen, ich habe sie wahrscheinlich einfach nicht ernst genug genommen. Und ja, ich habe auch noch nicht wirklich viel Berührungspunkte damit gehabt. Ich habe sie mir erst gesucht, als die ersten Panikattacken kamen. Dann habe ich natürlich eine Zeit lang gar niemanden gefunden. Ich habe mich auf Wartelisten setzen lassen und hatte dann das Glück, dass mich jemand quasi bei ihr rein komplimentiert hat. Und sie mich dann 2 Monate später so aufgenommen hat. Und ich habe eigentlich erst 2 Monate, bevor es dann wirklich fertig war, habe ich, glaube ich, meine erste Sitzung gehabt oder so.
Ja, ich finde das mega krass, wie viele Symptome, die du aufzählst, eben, ich fürchte, es klingelt bei der einen oder anderen oder auch beim einen oder anderen in den Ohren, weil gerade so Sachen mit ersten Panikattacken oder so, das kennen leider, glaube ich, recht viele von uns. Mhm. Und dass man dann versucht, nicht anzuhören und irgendwann kommt dann die massive körperliche Reaktion.
Voll. Ja, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich möchte drüber reden. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte gesehen vorab oder gewusst, was passieren kann, wenn man es so ignoriert. Ich sage nicht, dass es dann vielleicht anders gelaufen wäre. Ich meine, ich glaube, ich war wirklich schon so tief im Fahrwasser, dass ich nicht aus dem Hamsterrad hätte aussteigen können, weil ich gar nicht aufnahmefähig war, weil ich nur noch funktioniert habe. Aber jede, die meine Geschichte liest, hört oder irgendwas und dann sagt, und den einen Gang runterschaltet oder sich Gedanken darüber macht, dass man das vielleicht nicht wegschieben sollte, da hat sich das schon gelohnt, oder? Weil das, was danach gekommen ist, war so schmerzhaft, dass ich das keiner Familie wünsche.
Und darf ich fragen, was ist danach? Also du hast jetzt beschrieben, du hast das Sitzungszimmer nicht mehr gefunden, du wusstest nicht mehr, was du da tust. Was war dann die erste Hilfe? Also das Erste, was passiert ist, und magst du auch von der ganzen Zeit danach in der Klinik erzählen?
Ja, nicht nur in der Klinik. Also es sind ja 1,5 Jahre, ich war 1,5 Jahre raus aus dem Job. Erste Hilfe war meinen damaligen Ex, oder schon Ex, ich hatte mich kurz vorher getrennt, anzurufen und zu sagen, ich kann ihn. Und er ist voll eingesprungen. Das war mal Punkt 1. Dann die Therapeutin, die sofort reagiert hat, nachdem ich ihr eine SMS geschrieben habe und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und dann aber auch mein damaliger Chef. Also ich habe tatsächlich kurz vorher einen Chefwechsel gehabt, beziehungsweise bin aufgestiegen und dadurch noch einen neuen Chef gehabt. Und der hat so schön reagiert. Ich hatte so Angst vor diesem Anruf und ich habe mich so geschämt. Und er hat einfach nur gesagt, Julia, Gesundheit geht vor. Ich kenne mich mit der Thematik von Depressionen aus, nicht von mir selber, aber ich kenne mich da aus. Und wir schaffen das ohne dich. Nicht, dass es dann genauso gut wäre. Also das hat er dann auch noch gesagt, mega herzlich.
Sehr schön.
Und du kurierst dich jetzt einfach. Und du nimmst dir Zeit, solange du brauchst. Und das war so, wow. Und trotzdem war es für mich dann so, dass ich eigentlich erst richtig loslassen konnte und anfangen, mich auf die Heilung einzulassen, als ich gekündigt habe. Also 2 Wochen später, und da habe ich dann auch aufgehört zu weinen. Ich habe 2 Wochen lang nur geweint, weil ich mich so geschämt habe und so Angst hatte, was jetzt da passiert, wie die im Geschäft über mich reden. Ich war fast ein Jahrzehnt dort. Das war mein also ich meine, da habe ich mehr Zeit verbracht als zu Hause. Und das sind nicht nur Kollegen und Kolleginnen, sondern Freundinnen gewesen. Und ich hatte einfach wahnsinnige Angst vor dem, was da geredet wird. Aber ich habe gemerkt, ich kann nicht zurückgehen. Ich werde das, also ich glaube, es war auch der Ding, dass ich ja weiß, ich meine Medienbranche, Ressourcen, Druck etc. Und meine Stelle einfach frei zu halten, wer weiß für wie lange. Da habe ich gedacht, also ich wäre auch wütend, wenn ich jetzt die Arbeit noch on top machen müsste und man die Stelle nicht neu besetzen kann. Und gleichzeitig habe ich gewusst, ich werde wahrscheinlich lange Zeit brauchen und ich weiß nicht, ob ich in die Firma zurückgehen kann, ohne ins gleiche Fahrwasser zurückzukommen.
Und das ist ja ein massiver Druck. Also man, auch wenn, das sagen ja auch viele, die Mutterschaftsurlaub nehmen, nur schon, wie sie sagen, wenn sie sich mehr Monate rausnehmen, dann ist aber der Druck, aber dann nachher musst du wieder da sein und du musst performen.
Ja.
Und das ist, wäre ja wahrscheinlich auch, du hättest ja nicht dir selber nicht eingestanden, vielleicht zum sagen, ich komme zurück, aber hey, ich muss einen Gang runterfahren. Es ist,
voll.
Ist eigentlich nicht
gesund. Es wäre, also ganz ehrlich, es wäre auch nicht möglich gewesen. Eben Medienbranche, es hat einfach viel zu wenig Leute für viel zu viel Arbeit. Und ich habe meinen Job über alles geliebt. Und ich bin auch jemand, der halt einfach so ein Tausendsasser. Wenn da noch ein Projekt kommt, das mega spannend ist und da und so. Und ich kann mich da mega schwer zurückhalten. Also ich weiß, dass ich habe auch selber keine Grenzen gesetzt. Ich wollte unbedingt, oder? Und es hat mir so Spaß gemacht. Aber ich... Auch selbst mit meiner Selbstreflexion und meiner Therapie ist es einfach so, dass in der Medienbranche zu wenig Menschen zu viel Arbeit haben. Und es wird ja nicht besser. Es ist ja gerade diese Woche wieder rausgekommen, dass jetzt wieder Stellen gekürzt werden in den Redaktionen. Und es ist ja auch kein Wunder, dass es so eine hohe Ausscheidungsrate aus der Medienbranche gibt inzwischen.
Ja, und gerade das, was du gesagt hast, also ich glaube, das betrifft nicht mal nur die Medienbranche. Was redet ihr denn im Geschäft über mich? Weil ich glaube, die Erfolgserlebnisse oder erfolgreiche Stories, die man erzählt, sind die von diesen tausend Sassas, die alles wuppen und zack und da, dort noch das Projekt und dort noch ein Preis und die Geschichten von denen, die ausbrennen, die hört man weniger und dann hat man das Gefühl, wenn man eine von denen ist, es wird aufwärts geschwätzt.
Und es wird ja dann auch, also das ist ja auch das Spannende, oder? Solange du performst, wird das nach draußen posaunt und du wirst in den Himmel gelobt und plötzlich fällst du einfach unter den Teppich, als wärst du nie da gewesen. Das ist schon krass. Also für mich war das auch dann zu realisieren, ich war fast ein Jahrzehnt da drin. Ja. Und habe immer gedacht, ich wäre wichtig in diesem Konstrukt. Und dann merkst du plötzlich, was ja auch Druck aufbaut. Irgendwie. Du hast ja dann das Gefühl, wenn du in diesem Fahrwasser bist, ja, ohne mich läuft der Laden nicht. Und dann bist du weg und merkst, oh ja, eigentlich braucht es mich gar nicht. Ist auch entlastend an irgendeinem Punkt. Aber am Anfang kratzt es natürlich massiv am Ego.
Ja, extrem. Ja.
Und das, du hattest dann noch gefragt, was dann danach kam. Ja, eigentlich, also... Wir haben ja vorher darüber gesprochen, wo du gesagt hast, es klingelt bei vielen im Ohr. Es gibt jetzt diesen neuen Begriff mit dem Burn-on, was eigentlich in der Psychologie so viel bedeutet wie Menschen, die einfach konstant unter Druck sind, im Stress sind und dadurch psychische und physische Symptome entwickeln.
So eine chronische
Überlastung, Erschöpfung. Ja. Und also wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das ja einfach der Normalzustand für jedes Elternteil in der Schweiz oder im Dachraum oder irgendwas. Ich meine, ich kenne, also vielleicht, ja, wenn du 5 Nannies hast, who knows, ich weiß nicht, solche Leute kenne ich nicht. Aber ich kenne niemanden, der nicht am Limit läuft, der Kinder hat. Mhm. Und dieses Burn-on, ich habe das Gefühl, ich meine, ich bin keine Psychologin, aber ich habe das Gefühl, dieses Burn-on, wenn du das eben zu lange durchziehst und es nicht schaffst, dich immer mal wieder dein Nervensystem zu beruhigen, deine Stresshormonlevel runterzukriegen, dass das dann halt irgendwann in diesem Burnout endet. Und das Parental Burnout unterscheidet sich nicht groß vom beruflichen Burnout. Das ist einfach dann irgendwann chronische Erschöpfung, Entzündungen im Körper, Schlafstörungen etc. Aber was dazu kommt, was eben dieses Parental Burnout ausmacht, ist, dass du erstens in der Partnerschaft, wenn du denn noch eine Partnerschaft hast, weil oft ist ja auch Alleinerziehende und so, die sind natürlich noch mehr belastet, kommst zu einer Distanzierung, zu mehr Kämpfen, irgendwie eine, auch Distanz, Konflikte. Aber du entwickelst auch eine Distanz zu deinen Kindern. Und das hatte ich ganz extrem, dass ich keine positiven Gefühle mehr meiner Tochter gegenüber hatte. Und ich wollte einfach nur noch weg. Ich wollte keine Mama mehr sein. Und irgendwann war es so schlimm, dass ich nicht mehr leben wollte. Also ich habe massive Suizidgedanken gehabt in der Zeit. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss in die Klinik gehen, ich schaff's nicht allein. Und bin mega dankbar, dass es diese Möglichkeit hier gibt und dass der Vater meiner Tochter das möglich gemacht hat, weil ich rede ja mit sehr, sehr vielen betroffenen Müttern und die sagen eben auch, ja, aber wer kümmert sich denn dann um mein Kind oder meine Kinder? Und eben als Alleinerziehende, wenn du dann keine Großmutter hast oder irgendjemand, der sich kümmern kann, bist du am Arsch. Das Gute ist, es gibt auch Tageskliniken, also so, wo du nicht stationär gehen musst. Ich habe ein paar Frauen in meinem Umkreis, die das jetzt gemacht haben, das auch mega genossen haben. Also
ja, das gut im Buch. Ja, genau. Ja, das ist wichtig.
Ja. Genau. Aber für mich an dem Punkt, ich bin froh, konnte ich stationär gehen, weil das hieß, ein Zimmer für mich, schlafen, keine Wäsche machen müssen, nicht kochen müssen, nicht über irgendwas nachdenken, mich einfach mal nur auf mich konzentrieren. Und ich bin jedes Wochenende 24 Stunden zu Hause gewesen, habe meine Tochter gesehen und ich habe im Laufe dieser 7 Wochen stationär und dann später noch Tagesklinik gemerkt, wie sich's wieder verändert, wie ich mich anfange, auf sie zu freuen, wie ich es genieße, mit ihr zusammen zu sein und dann halt auch wirklich gemerkt, hey, es ist einfach nur ein Symptom. Es ist nicht, dass ich eine schlechte Mutter bin, sondern es ist ein Symptom einer echten Krankheit.
Was mir jetzt gerade auffällt, eben, dass man sagt, wenn man kein Gefühl für sein Kind hat, ist man eine schlechte Mutter. Schon das ist eigentlich krass, weil das ist ja wie zwei Sachen miteinander verwoben, die gar nicht zusammengehören.
Voll.
Aber, und Lustigerweise ist ja bei Leuten mit Depressionen, wo man ja auch weiss, sie haben einfach die emotionalen Peaks, haben sie auch einfach nicht mehr. Und ja, bei Eltern ist es dann halt so, dass man einfach die Empfindungen nicht mehr kann haben. Weil man kann, also ja. Irgendwo muss ja der Körper einfach abstellen.
Voll. Also du bist eigentlich wie so gleichgeschalten. Und das ist halt, ich bin eben, ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich recht emotional. Und ich habe auch so, also ich kann unglaublich überschäumen in positiv. Ich kann aber auch negativ, kann ich auch mal und so. Aber eigentlich mehrheitlich positiv. Und plötzlich hat sich alles gleich angefühlt. Und ich bin zum Beispiel auch, ich liebe gutes Essen. Ich gehe gerne an Konzerte. Ich bin ein sehr socializing Mensch, der das gern hat, mit Leuten irgendwie lachen und zusammen sein. Und das hat mich alles nicht mehr interessiert. Mhm. Ich war einfach nur noch gleichgültig. Und Essen hat mir nicht mehr geschmeckt. Hunger hatte ich sowieso keinen. Da hätte es mir mein Lieblingsessen vorsetzen können. Das wäre mir wurscht gewesen. Es war einfach alles grau. Und das ist dann auch der Punkt, wo du irgendwann sagst, will ich so leben? Macht das Sinn? Ohne Freude?
Ja, bloß das, was du auch beschreibst, die Scham, oder? Dass man wie weiss, also ich mache sehr grosse Anführungszeichen, es müsste anders sein. Mhm. Warum kriege ich das nicht hin? Mhm.
Wieso kriegen es alle anderen hin? Wie machen die das? Was mache ich falsch?
Ja, ich höre auch so viel Verwobenes raus von so der kollektiven Ebene, also Erwartungen der Gesellschaft, gerade an Karriere, an Mütter sowieso. Und dann aber auch so ganz viele internalisierte Glaubenssätze. Oder ich darf ja nicht kürzer treten, weil sonst mein Job und ich muss doch mein Kind gerne haben, ich muss mich auf mein Kind freuen. Siehst du, also es geht jetzt hier überhaupt nicht um Scham und Schuldzuweisung oder so, aber siehst du irgendwo den größeren Auslöser, also bei dir als Individuum oder beim Kollektiv, oder ist das gleichwertig?
Ich glaube, also jetzt gerade, wo du das gesagt hast mit dem internalisiert, ich darf nicht kürzer treten, das internalisiert man auch, weil man es beobachtet, dass es so ist, oder? Also das ist mal Punkt eins. Ich sage jetzt einfach mal so, in sehr, sehr vielen Firmen ist es ja nach wie vor so, dass Frauen ab dem Moment, wo sie Mütter werden, einfach aufs Abstellgleis gestellt werden. Ich rede da mit sehr vielen drüber und sage jetzt auch nicht, dass ich das nicht auch schon beobachtet hätte. Und ich denke, wir sind, also dass das Gesellschaftliche schon eigentlich den größeren Einfluss hat, weil wir ja schon so sozialisiert werden. Also da ist ja eigentlich die Gesellschaft auch schon quasi in Anführungsstrichen schuld dran, dass wir so sozialisiert werden, dass Frauen diejenigen sind, die sich um die Kinder kümmern, die caren etc. Und dann sind wir ja auch noch in so einer Übergangsgeneration, wo viele von uns noch beobachtet haben, die alte Rollenverteilung, die klassische Rollenverteilung, Mami bleibt daheim und kümmert sich um alle, um die alten Kranken, die Kinder, was auch immer. Und der Papa geht arbeiten und jetzt sind wir halt in der Lage, dass wir arbeiten gehen dürfen, aber es übernimmt halt niemand den Part, den die Frauen früher gemacht haben, die zu Hause geblieben sind. Und jetzt sind wir da in der Bredouille, dass wenn wir auch Lohnarbeiten gehen wollen, dass wir plötzlich beides halt stemmen müssen und dann natürlich auch gut stemmen wollen, weil man ja auch von außen, also ganz ehrlich, man sieht ja auch nur, ja, das macht man halt jetzt so, wenn du arbeiten gehen willst. Dann macht es quasi zusätzlich, aber alles andere bleibt irgendwie trotzdem hängen. Und ich meine, dann gab es ja ganz lang diese, und jetzt gibt es das ja wieder, diese Momfluencer, wo du dann immer das Gefühl hast, wie schafft die das, dass ihre Bude immer so schön sauber ist, dass sie das perfekte Essen macht. Dann wurde das jetzt, hatte ich das Gefühl, es wurde besser. Man hat mehr gezeigt, hey, übrigens, bei mir sieht es auch aus wie bei Hans Wurst unterm Sofa. Und jetzt kommen die Tradwives wieder, dann kommt wieder die andere. Also es ist schon crazy. Ich glaube, es ist möglich, das merke ich jetzt, daran zu arbeiten und sich zu lösen von diesen äußeren Erwartungen. Aber es ist unglaublich anstrengend. Und ich wünsche mir, dass wir peu à peu, dass eigentlich jedes Paar es schafft, es so zu machen, wie es für sie stimmt und nicht, wie es von außen heißt, wie es sein sollte. Ich finde aber, dass es echt krass ist, dass wenn du das eben neben einem Kind, das vielleicht nicht schläft oder irgendwie, weiß ich nicht, neben dieser ganzen Belastung, wenn du das auch noch machen musst, da wundert mich nicht, dass so viele von uns ausbrennen und übrigens nicht nur Mütter.
Ja, total. Und gerade das, was du sagst, eben, das ist ja, wir spüren, denke ich, schon fast alle, hey, es ist heftig, wir haben gerade vorher miteinander darüber geredet, es sind alle müde, also Mütter, Väter, und es haben alle das Gefühl, man ist so in diesem Hamsterrad und man kommt fast nicht mehr raus. Und gleich müssen wir ja Entlastung, also für Entlastung sorgen, nur sagen eben alle, ja, aber in dem Moment, wo du schon so am Anschlag bist, kannst du nicht mehr die Entlastung holen und dann geht es immer weiter.
Ja.
Und also, du hast mir auch schon erzählt, eben, du hast auch viele Bücher gelesen zu diesem Thema. Die Arbeit ist dann wie on top und das ist völlig verständlich, dass man jetzt, also nicht, dass man den Druck aufhebt und sagt, ah, du siehst jetzt, du hast es streng, jetzt kümmere dich darum, wie du weniger streng kannst haben, weil es ist komplex, oder?
Ja, das ist wie wenn du, ganz ehrlich, wenn du in einer Depression steckst und dir dann jemand sagt, oh ja, such dir einen Therapeuten. Are you fucking kidding me? Ich kann nicht mal aufstehen, ich kann nicht mal Zähne putzen, wie soll ich jetzt einen Therapeuten finden? Und das ist genau der Grund eigentlich, warum ich dann gesagt habe, ich möchte helfen, ich möchte unterstützen. Und mit dem Hintergedanken habe ich Mami Brennt gegründet, weil ich gesagt habe, ich hatte jetzt das Privileg, dass ich 1,5 Jahre lang mich um meine Heilung kümmern konnte. Ich habe über 200 Bücher gelesen, ich habe mich mit ganz vielen Betroffenen ausgetauscht. Ich war in einer Klinik. Ganz viele haben dieses Privileg nicht, dass sie so lange zu Hause bleiben können, weil sie eben wieder arbeiten gehen müssen, weil sie ihre Kinder finanzieren müssen, weil sie alleinerziehend sind, whatever. Und deswegen habe ich gesagt, es braucht einen Ort, wo ich fokussiere mich auf die Mütter. Da werde ich dann auch immer wieder abgestraft. Aber es ist nun mal so, dass mindestens doppelt so viele Mütter wie Väter ausbrennen und einfach immer noch viel mehr übernehmen. Ein Ort, wo du schnell Entlastung findest, wo du all dieses Wissen auf einem Haufen findest, wo du Anschluss findest und endlich offen drüber reden kannst. Weil, ich meine, ich war jetzt nie jemand, der wahnsinnig in Mami-Communities unterwegs ist. Aber ich, und das finde ich mega schade, aber ich glaube schon, dass es da immer noch so einen Graben gibt zwischen berufstätigen, also lohnarbeitenden Müttern und zu Hause bleibenden Müttern, was eigentlich total bescheuert ist, weil wir sollten alle gemeinsam miteinander, das System ist schon genug gegen uns, ja, oder?
Total, ja.
Aber wenn man einer Mutter, die eben berufstätig ist und gleichzeitig Care macht, dann einfach nur sagt, ja, dann hör halt auf zu arbeiten, dann ist nicht mehr so streng, das ist ja alles nicht so lange und genieß doch die Zeit, ja, da ist halt nicht wirklich geholfen.
Und es ist auch nicht weniger streng, wenn man Vollzeit zu Hause ist.
Ganz genau. Aber es ist ja immer die erste Reaktion. Also ich habe das auch bekommen, so als ich am Anfang gesagt habe, es ist mir zu viel. Ja, dann reduzier doch in der Arbeit. Ja, wie wäre es, wenn mir jemand, also wenn wir vielleicht zum Beispiel als Paar es irgendwie besser hinkriegen würden oder ja, yeah, whatever. You know, also ich absolut, also ich kann, ich muss sagen, ich muss den Hut ziehen vor allen Menschen, die Care Vollzeit machen, weil ich könnte es nicht.
Ich. Also ich finde, es ist also einerseits von der Belastung her, ja, und andererseits einfach, also ich würde kaputt gehen, ja, mich, also all die vielen Tätigkeiten, die mit Care Work zu tun, ja, brutal langweilig oder ich noch nie in meinem Leben, also auch nicht als Kind, das gerne gemacht habe. Das wär, ja. Und darum, das ist ja wieder das eine. Also es, ja, es ist mega schön, wenn man das gerne macht, aber wenn nicht, dann ist es einfach nicht die Erfüllung vom Leben. Das ist
ja, und ich finde dann eben, wenn man das, ich finde das so schön, dass du das so offen sagst, weil, shit, das ist langweilig, einfach den ganzen Tag die gleichen Bücher vorzulesen, für mich jetzt, oder?
Ach,
oder,
ja,
oder da, ausmalen geht noch, malen ist noch okay, Rollenspiele, hör auf mit Rollenspielen. Es ist so,
weißt,
das
mache ich
gern. Oh, das macht mich wahnsinnig. Und wenn du dann aber da so sitzt und denkst, ich müsste doch.
Mhm.
Und immer wieder, bin ich, was ist verkehrt mit mir? Also ich meine, eben, die sind ja nur so kurz klein und dann werden sie sich ablösen und dann haben sie dann ihre Freunde und dann vermisst du sie und bla. Und trotzdem spiele ich nicht gern Rollenspiele.
Ja, und also eben, ich finde, es ist ja ein Unterschied zwischen, ich bin den Tag durch am Arbeiten gewesen und dann komme ich heim und dann spielen wir eine halbe Stunde ein Rollenspiel,
ja,
oder ich lese eine halbe Stunde ein Buch vor, als
voll,
ich bin 24 Stunden, mhm, übermüdet da und muss irgendwie noch ein Rollenspiel spielen und eigentlich habe ich noch Mental Load und
ja,
das geht einfach nicht.
Ja, voll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Tage, wo ich mit meiner Tochter alleine bin, eben getrennt erziehend, damn, das, da, also ich habe Ich hatte tatsächlich schon Phasen, da habe ich fast Panikattacken bekommen, wenn ich wusste, ich habe jetzt ein Wochenende mit meiner Tochter und ich habe keine Pläne, ich habe keine Playdates. Ich habe niemanden, mit der irgendwie unterstützt, weil ich nur dachte, oh mein Gott, es geht morgens spätestens um 7 los und hört nicht auf bis abends um 9 und ich muss immer parat sein. Und eben in so einem Alter, wo sie sich auch noch nicht selber wirklich beschäftigen können, wo du schon juhu schreien kannst, wenn sie sich mal 10 Minuten allein beschäftigen. Ich finde das so unglaublich anstrengend. Und so kann mich jetzt jeder, weiß ich nicht, dafür verurteilen. Jetzt kommt es wieder, schau, wie ich das internalisiert habe, dieses... Ich möchte gerne in Ruhe aufs Klo gehen und duschen, und zwar ohne, dass jemand daneben steht.
Voll. Ja. Und das finde ich nur schon, also, dass man über das, weißt du, fast sich muss überwinden, über das zu reden, weil ja. Ich denke mir, ist ja logisch.
Voll.
Also, ja.
Ja. Und auch, unsere Tochter ist wirklich, wir haben damals zwei Zimmer gehabt, das heißt, sie ist eigentlich quasi immer in ihrem Zimmer eingeschlafen, wir hatten dort einfach noch ein Doppelbett und am Anfang habe ich halt mit dort geschlafen. Das heißt, wir hatten nie das Problem, dass sie von Anfang an im Bett hätte schlafen wollen. Es ist aber so, dass sie eigentlich bis heute, und sie ist jetzt bald 5, jede Nacht noch kommt. Also sie kann einfach rüberlaufen und kommt dann rein. Und auch das, ich meine, du wirst dann ja immer mal wieder wach. Und dann bewegen die sich ja so viel in der Nacht. Und ich habe mir jetzt extra damals, als ich ausgezogen bin, ein wirklich breites Bett gekauft, weil ich dachte, dieses Wesen ist so klein, wir werden das ja wohl schaffen. Ich finde es anstrengend. Und ich habe jetzt inzwischen eine Möglichkeit gefunden, ich habe mir noch so ein Stillkissen gekauft, was ich jetzt wie so eine Mauer dazwischen lege, damit ich nicht ständig irgendwo einen Fuß oder eine Hand im Gesicht habe, weil ich gemerkt habe, und das auch in dieser ganzen Therapiephase, ich brauche 8 Stunden Schlaf, um gesund zu bleiben, um mich konzentrieren zu können. Und wenn ich ständig aufgeweckt werde oder eben immer so im Halbschlaf oder dann, ja, wenn sie dann mal aufwacht, dann ist es auch teilweise so, dass sie dann mit mir redet. Ich krieg's gar nicht richtig mit, aber ich sage dann einfach, ja, weiterschlafen. Aber so wirklich schlafen tust du ja nicht. Ich finde, Schlaf ist echt, also bis heute ein Thema. Und wieso, also ich weiß schon, wieso können wir nicht aufhören, da ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir das anstrengend finden, wenn wir uns einfach nur wünschen, dass es anders wäre. Dass man eben wieder selbstbestimmter mal einen warmen Kaffee trinken kann oder mal Zeit hat, was zu essen, was man selber gern hat und so. Also das ist schon, da müssen wir noch ganz viel Arbeit an uns selbst machen, aber auch kollektiv an diesem Mom-Guilt, an diesen krassen Erwartungen, an der Scham.
Ja, oder wie es, ich glaube, bei uns irgendwann in einem Podcast gesagt worden ist, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, in welchem, die Scham, die kommt einfach. Aber wie du es vorher gesagt hast, die quasi Kritikerin auf deiner Schulter gesehen und sagen, hoi, bist du wieder da? Mhm. Aha, schön bist du da, aber weißt du was? Halt's Maul.
Ja.
Das ist genau das, also ich glaube eben, das hilft, wenn du das sagst, wenn wir alle das sagen, es ist, man kann es als langweilig empfinden, man kann ein Kind als nervig empfinden, man kann ja, nicht allein mit dem Kind sein. Das ist ja das, was auch viel, also, wo ich viel von Vätern höre. Mhm. Sie einfach sagen, ich langweile mich zu Tod. Und ich will nicht allein mit dem Kind etwas machen. Darum gehe ich die ganze Zeit auf den Spielplatz oder in den Zoo oder irgendetwas, weil ich nur zu Hause. Und nur, ich finde, ist doch nur so schön, wenn man als Paar miteinander kann darüber reden und sagen, findest du unser Kind manchmal auch so langweilig? Ja. Ja, aber ich finde, das sind so die kleinen Sachen, wo wir alle wie sagen, hey, das ist anstrengend und so. Und wenn es dann aber so krass weitergeht und wirklich dann richtig Erschöpfung geht, weil du hast ja schon viel wahrscheinlich vorher gesagt, ich kann nicht mehr, aber es ist nicht gehört worden.
Ich habe mich sowieso eigentlich ab dem Moment, wo meine Tochter geboren wurde, nicht mehr gesehen gefühlt. Was irgendwie... Das ist ja eigentlich schon krass, oder? Ich meine, auch dieses, alle fragen, und wie geht's dem Kind? Und gratulieren dem Kind, dass es auf die Welt kommt, schreiben Karten an das Kind. Schön, bist du da. Aber kein Schwein fragt dich, wie geht's dir? Ich habe das damals mega krass gefunden. Und dann auch diese Besuche im Wochenbett, wo dann noch, das ist ja dann, also bei mir war das nicht so, dass dann Leute Essen gebracht hätten, sondern dann noch erwartet haben, dass ich noch einen Kuchen backe.
Oh, echt?
Ja.
Oh mein Gott. Gut, das erwartet von mir niemand. Von daher ist das gut. Ich kann schlafen tief.
Ja, und dass ich mich damals auch nicht durchgesetzt habe und einfach gesagt habe, hey, ich will keinen Besuch im Spital zum Beispiel. Nach über 40 Stunden Wehen und so. Was war die Frage?
Du hast gesagt, du hättest dich nicht gesehen gefühlt.
Aha, ja, genau. Ja, ich habe mich nicht gesehen gefühlt, genau. Also das hat dann auch wirklich zu krassen Problemen in der Partnerschaft geführt, weil ich hatte das, also eigentlich kam das von mir aus, dass ich während meines Mutterschaftsurlaubs in den 6 Monaten, wo ich zu Hause war, wie gesagt habe, hey, ich gehe ins Gästezimmer, ich mache die Nächte, weil du musst ja am nächsten Tag arbeiten. Heute sage ich, fuck, meine Tage sind im Fall um einiges anstrengender als die 8 Stunden, die du da im Büro rumhockst. Und danach das wieder umzustellen, war nicht möglich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich getrennt habe und ausgezogen bin, weil er dann gesagt hat, ja, ich höre es halt nicht. Und wirklich, also heute denke ich mir so, hey, die Nächte, wo ich ihn quasi gezwungen habe, hat er dann das Babyfon angelassen. Ich bin diejenige gewesen, die halt dieses Babyfon sofort, damit er weiter schlafen kann und so. Dann war ich natürlich trotzdem wach. Und dann hörst du ja auch, es blärt und das ist ja dann auch schwieriger zu beruhigen, wenn das dann nicht die Person ist, die es erwartet und so. Und das, dieser ständige... Und ich hätte mir gewünscht, wir hätten es geschafft, besser zu kommunizieren, weil irgendwann waren es eigentlich nur noch Vorwürfe. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, hey, kannst du nicht einfach Sonntagmorgen mal mit ihr rausgehen? Einfach verschwinden, weil wenn ich da bin, dann ist sie eh die ganze Zeit Mami, 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 Mami. Es ist aber nicht passiert. Und ich habe auch mich sogar Freundinnen gegenüber geöffnet und gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, da müssten wir alle durch, es kommt schon wieder gut.
Ich glaube, man weiß auch wirklich im so einem Moment fast nicht, was sagen. Und ja, es geht wirklich allen so, aber es ist so, okay, was machen wir dagegen, dass es allen so geht?
Ja. Also mir hat damals wirklich geholfen. Ich hatte dann Nervenzusammenbruch in der Kita am Morgen. Und dann hat mir die Kita-Leiterin gesagt, hey, es ist nicht normal, dass ein Kind so lange nicht schläft. Also nachts 4-5 Stunden am Stück wach ist.
Boah.
Jede Nacht. Geh zur Schlafberatung. Und das habe ich gemacht, habe mir ein Schlafprotokoll geschrieben, dann hat sich herausgestellt, dass die Kleine irgendwie nur 10 Stunden Schlaf braucht, sie wir sofort den Mittagsschlaf kappen mussten, was für mich natürlich der Horror war, weil ich dann nicht mal mehr dann hinlegen konnte. Und dann ging es 10 Tage und es wurde viel besser. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
Der Nervenzusammenbruch.
Ah, der Nervenzusammenbruch, ja. Aber dass es so weit kommen musste. Ich hatte vorher schon 25 Mal das Gespräch in der Kita gesucht und ihnen gesagt, bitte lasst sie mittags nicht so lange schlafen. Weil sie haben halt einfach, und das war aber eine Kita, wir haben dann auch gewechselt, die einfach meinten, ja, sie reißen Kinder nicht aus dem Schlaf. Sie finden, wenn das Kind Schlaf braucht, dann sage ich, ja, aber das, der Schlaf, den braucht sie in der Nacht und ich brauche ihn auch. Und das war mega anstrengend, diese Diskussionen da. Und erst als ich den Nervenzusammenbruch hatte, und dann hingegangen bin und gesagt habe, so, Schlafberatung, sagt, kein Mittagsschlaf mehr. Jetzt müsst ihr es einfach mit durchziehen. Und klar ist es anstrengend für die. Mhm. Aber fuck nochmal, ich zahle jeden Monat 2.500 Franken dafür, dass mein Kind dort in die Kita geht. Es tut mir leid, aber ich kann doch erwarten, dass ihr mich 10 Tage unterstützt, bis das Kind keinen Mittagsschlaf mehr braucht. Also es gibt ja schon auch in allen möglichen Varianten. Oder auch dieses, wenn du abends 5 Minuten zu spät kommst, die Blicke. Ich verstehe euch, ihr habt einen mega anstrengenden Job und einen mega langen Tag. Aber versucht doch bitte auch mich zu verstehen. Ich versuche alles. Ich finde einfach der Druck von außen, von überall, diese ständigen Diskussionen, dieses nicht miteinander, sondern immer nur gegeneinander, das macht mich wahnsinnig. Bis heute. Solche Situationen.
Mega. Und ich glaube, gegen das versuchen wir auch anzukommen. Von mir, vorher hat mir das so weh da, wo du, wie gesagt hast, wo du dann wirklich nur noch brüllen konntest und dann hast du deinen Partner oder Ex-Partner angerufen und gesagt, ich kann nicht mehr. Und mir sind so viele Beispiele aus unserer Community im Kopf, die sagen, ich habe schon so oft gesagt, ich kann nicht mehr. Aber erst, wenn ich, wir haben sogar eine Kolumne von Undine Riesen, wo es um das geht, die ich auch noch in der Show noch zu verlinken, erst, wenn ich wirklich heule, tobe, schreie, mit Trennung drohe oder wirklich suizidal wird oder wirklich komplett daneben gehen, dann werde ich gehört.
Ja. bei mir hat es erst geklappt, als ich ausgezogen bin. Ich habe dann irgendwann, ich habe gar nicht mehr diskutiert, ich habe mir einfach, ohne es ihnen zu sagen, eine Wohnung gesucht. Und habe am Anfang gedacht, also nein, ich muss sagen, nein, krass noch. Ich habe sogar schon bevor ich ausgezogen bin, ein Dreivierteljahr vorher gesagt, hey, lass uns eine Wohnung, oder nein, genau, das war ja noch kurz nach Corona. Da konnte man im 25-Hours-Hotel so Monatsstays buchen für relativ günstig, in Anführungsstrichen, also günstiger als eine eigene Wohnung. Dann habe ich gesagt, lass uns das machen. Dann kann jeder von uns ein, zwei Nächte die Woche einfach in Zürich bleiben. Wir arbeiten sowieso beide in Zürich, dann sparen wir uns den Weg. Wir können schlafen. Mhm. Nein, wie sieht denn das aus? Das machen wir sicher nicht. Was sollen denn die Leute denken? Mir scheißegal, was die Leute denken. Wollt ihr nicht. Nächster Schritt, ich bin dann selber ins Hotel gegangen. Ich habe angefangen, einmal in der Woche im Hotel zu schlafen und habe einfach gesagt, ich bin weg. Mir egal, wie du das regelst. Und dann habe ich echt gesagt, hey, mir tut es so gut, dann lass uns eine kleine Wohnung in Zürich nehmen. Und ich hätte von einer Freundin die Wohnung übernehmen können, die dann günstiger gewesen wäre als diesen Monatsding. Es wäre einfach nur ein Zimmer gewesen. Wollte er nicht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, du willst mich nicht hören. Du willst nicht helfen.
Oder ich selber so fest auch. Das ist ja manchmal das Gemeine. Das ist ja nicht das...
So gefangen in diesem Muster, in diesem... Ja, in diesem
Außen. Und auch in der Erschöpfung und in dem Aussen, ja.
Ja, und dann habe ich angefangen, Wohnungen zu suchen. Ich habe schon gemerkt, ich habe mir nicht viele angeschaut, aber schon allein Wohnungen anschauen hat mir schon mega geholfen, weil ich mir vorgestellt habe, wie ich einfach alleine in dieser Wohnung sitze und niemand will was von mir. Boah, und dieser Gedanke, der hat mich schon mal mega getragen. Und dann habe ich halt wirklich, und das musst du dir leisten können, oder? Ich habe halt wirklich eine Wohnung gefunden, die mit dem Auto 7 Minuten entfernt ist von unserer alten Wohnung, damals zur alten Kita 3 Minuten zu Fuß war. Und dann halt auch noch das Glück mit einem mega tollen Vermieter, es ist eine Eigentumswohnung von einem jungen Kerl, der auch gerade dann kurz drauf Papi wurde und ich kam mit meiner Kleinen da rein und er so, oh, ihr passt ins Haus, ihr könnt sie haben. Und ich, wow. Und ich weiß noch genau, ich bin ganz alleine gezügelt, also mit einem Zügelunternehmen, das erste Mal früher in Zürich, ich bin so oft umgezogen, so während dem Studium, da waren immer alles mögliche Freundinnen da, aber heute, ich meine, wir haben alle Kinder, keiner mehr Bock noch bei dir beim Zügeln zu helfen, oder? Und dann hatte ich einfach 3 Zügelmänner und er ist mit der Kleinen schwimmen gegangen oder irgendwo hin, keine Ahnung, und ich saß in dieser Wohnung und ich habe mega brüllt, weil ich einfach gesagt habe, boah, ich hätte es mir so gewünscht. Und jetzt ist wie die Zukunft verpufft, die ich mir vorgestellt habe. Ich bin aus einem Haushalt, ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ich habe mir so gewünscht, eine richtige Familie sein zu können. Und gleichzeitig habe ich dort so geweint, als ich gegangen bin, dieser Abschiedsschmerz. Und als ich dann in der neuen Wohnung saß, habe ich geheult vor Erleichterung. Das war echt krass. Und dann auch wo es dann angefangen hat, dass ich einfach wie... Am Anfang haben wir jeden Tag gewechselt, weil wir uns nicht vorstellen konnten, unsere Kleine so lange nicht zu sehen. Das Wochenmodell, das machen wir eigentlich erst seit Anfang diesem Jahr. Aber jede Nacht, wo ich dann kurieren konnte, wo ich Zeit für mich hatte, hat mir wieder Kraft gegeben für die nächste. Mhm. Und ich habe so gemerkt, wie ich wieder so Auftrieb bekomme. Und das hat eigentlich mega geholfen. Und letztendlich, dass ich dann trotzdem noch ausgebrannt bin, da hat dann, glaube ich, trotzdem nur halt so ein kleiner Tropfen noch gefehlt. Das ist halt, wenn so viele Sachen, ich meine, es ist mega anstrengend, eine Trennung zu vollziehen, gerade wenn du ein Kind miteinander hast. Und dann gab es eben dann noch Konflikte in der Arbeit. Und das war dann so der Moment, wo es dann, glaube ich, gekippt ist. Aber ich glaube, diese Trennung, der Auszug hat mir nochmal wie so 2-3 Monate verschafft, dass ich es länger rausziehen konnte, bis es mich dann endgültig genommen hat.
Ja. Ja, weil das ist das, was ich das Jahr gesagt habe. Ich war gerade letzte Woche bin ich bei der Hausärztin gewesen und habe gesagt, ich würde mega gerne wieder zu einer Therapeutin gehen, weil ich das Gefühl habe, der Frühling bin ich wirklich mega nahe gewesen. Also wirklich, wenn jetzt irgendwie, und ich kenne das von vielen Beispielen, vielleicht magst du nachher auch noch von der Community erzählen, ein bisschen, wo viele sagen, eben, man ist schon in diesem Burn-on inne und dann passiert noch irgendetwas. Bei mir ist jetzt eben nichts passiert, aber zum Beispiel ein älterer Teil, also quasi Großeltern, werden dann plötzlich krank oder pflegebedürftig. Man verletzt sich selber, die Stelle wird gekündigt oder die Partnerschaft kriselt, whatever. Ein kleines Puzzleteil, wo ich auch sagen muss, wenn jetzt irgendetwas passiert wäre, dann hätte es mich geglitzt. Mhm. Und das ist eigentlich so, also dank dir, deinem Engagement, habe ich wie das auch wie mehr gecheckt, oder? Und habe gemerkt, hey krass, man ist so nah dran.
Mhm. Man balanciert eigentlich immer am Abgrund.
Ja. Und eigentlich darf man nicht so leben, dass man schon so nah am Abgrund ist.
Ja.
Also darf man nicht so leben, dass man sagt, das klingt jetzt mega so, macht etwas, dass es nicht so ist, das meine ich nicht. Sondern einfach, eigentlich ist das ein mega Alarmsignal, dass man merkt, hey, es darf nichts mehr passieren, sonst geht alles abeinander.
Voll. Ja, das ist tatsächlich, also gerade, ich glaube auch beim beruflichen Burnout. Also ich meine, ich bin ja auch in der Klinik gesessen mit Leuten, die kein Parental Burnout, sondern einfach normal, also Parental Burnout als Diagnose gibt es so eigentlich sowieso nicht. Das ist eine Erschöpfungsdepression. Und keiner von denen ist ausgebrannt nur wegen der Arbeit. Sondern es sind immer verschiedene Faktoren. Ob das jetzt eben, du hast ja wie diese verschiedenen Säulen in deinem Leben, oder? Und wenn dann da vielleicht gesundheitlich, familiär, Beziehung, Partnerschaft, finanziell, wenn es einfach zu viel wird, braucht es wirklich nur noch den Tropfen. Und gerade in diesem, eben in diesem Burn-on, ich glaube, dass das viele über Jahre, über Jahrzehnte schaffen. Und dann stirbt ihnen der Partner weg. Oder von mir ist auch der Hund. Irgendwas, was dir einfach wichtig ist, was dir noch irgendwie Energie gegeben hat, was dir geholfen hat, auch mal zwischendrin es einfach zu genießen oder irgendwas. Irgendwas passiert und es kann wirklich was Kleines sein und es haut dir die Füße weg.
Also ich habe eine Kollegin, die bei ihr hat einfach einiges, was fest gerechnet hat, hat es den Keller überschwemmt. Ja. Und zwar nicht einmal so fest, also sie hat einfach gewusst, jetzt kommen 2-3 Wochen harte Arbeit auf mich zu und dann ist fertig gewesen. Weil das ist wie...
Ja.
Nicht mehr möglich gewesen.
Ja. Ich muss auch sagen, also ich habe, ich bin ja auch nicht gefeit davor, gell? Also ich habe im März so einen Moment gehabt, wo ich dann Mami brennt gelauncht habe. Und dann habe ich gemerkt, ui, das war so viel vorher in so kurzer Zeit. Und dann gab es privat noch einen Konflikt, der mich extrem verletzt hat. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, jetzt muss ich die Reißleine ziehen. Und das Gute ist, aber heute mache ich das. Und ich habe dann einfach in unseren Teamchat geschrieben, Ladies, ich bin jetzt 4 Tage weg. Ich bin ins Auto gestiegen, habe noch aus dem Auto quasi geschaut, ob ich irgendwo was buchen kann, habe 4 Tage lang mein Handy nicht angefasst, all das gemacht, was ich in der Klinik gelernt habe, von lange schlafen, also Ruhe, gutes Essen, meditieren, Yoga. Und habe mega Energie wieder geschöpft und bin dann zurück und habe aber auch gesagt, so, und jetzt Fuß vom Gas. Jetzt Schritt für Schritt, nicht immer bis ans Limit. Und habe dann auch wirklich angefangen, meinen Kalender zu entzerren, Meetings zu verschieben oder halt ja, nach hinten zu verschieben und zu sagen, mehr als so und so viel pro Woche geht nicht. Und jetzt bin ich gerade wieder an dem Punkt. Also ich bin... Hab's jetzt wieder gemerkt mit all dem, was jetzt in den letzten, die Ferien. Ich war 18 Tage mit meiner Tochter 24/7 zusammen, was ich ja wirklich nicht gewohnt bin. Und wir sind nicht irgendwo groß in die Ferien gefahren, sondern haben meine Familie besucht, was ja dann in Deutschland, haben so verschiedene Stationen gemacht, was auch anstrengend ist, weil du ja die Leute wenig siehst, da musst du viel mit denen reden. Du kannst abends, kannst du nicht einfach sagen, hey, ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett, sondern du sitzt dann noch zusammen und so. Dann der Chinski-Start. Plötzlich an alles denken zu müssen, wo du morgens, wenn du sie in die Kita gefahren hast, nicht dran denken musstest, weil es gab da Znüni und dort sind die Wechselkleider. Plötzlich musst du verschiedene Säcke packen, whatever. Und dann noch diverse Event rein und eben nach der Sommerpause quasi zurückkommen mit Mami Brent. Und jetzt habe ich auch gemerkt, also gestern eben, deswegen auch das Pizzabild. Gestern habe ich gedacht, fuck, wenn du jetzt nicht die Reißleine ziehst, dann ist vorbei. Deswegen bin ich jetzt mega froh, dass ich am Samstag in die Ferien fahre. Und zwar wirklich für mich allein.
Mega schön. Und ist das tatsächlich so, also hörst du das von vielen Betroffenen, dass, also ähnlich wie nach, keine Ahnung, Knieverletzung, Knieunfall, dass man halt immer sensibel bleibt, also sich sehr vor Rückfällen in Acht nehmen muss. Das und braucht das nicht auch sehr viel in Disziplin und Bewusstsein?
Die Burnout, die Rückfallquote bei Burnout liegt bei 50%.
Wow.
Minimum. Und ich weiß von vielen, die mehrmals in Kliniken einchecken, die eben nicht das Privileg haben, sich so lange Zeit nehmen zu können, die aber auch nicht sich die Zeit geben, sondern die dann diesen Mindset-Change nicht machen. Ich bin auch in die Klinik und habe gedacht, das ist wie wenn ich in die Autowerkstatt fahre und jetzt machen sie eine Generalüberholung und dann fahre ich hinten raus und mache so weiter wie zuvor. Nee. Oder? Genau das eben nicht, sondern du musst ja wirklich deine Habits ändern. Du musst irgendwie anfangen, wieder dich zu fühlen, deinen Körper zu spüren, mehr ins Innen zu kommen und das Außen zu lassen. Und es gibt aber ganz viele, die das nicht können, weil die so unter Druck sind. Eben jetzt gerade Alleinerziehende, wenn die wieder heimkommen, die müssen einfach gerade wieder funktionieren. Und es bleibt die ewige Angst, dass die Falltür wieder aufgeht. Ich hatte das gestern Abend ganz extrem, nachdem ich gemerkt habe, boah, ist es so viel. Bin ich auch in so eine Angstspirale gekommen, wo ich dachte, was mache ich jetzt, wenn die Falltür wieder aufgeht? Jetzt bin ich selbstständig. Jetzt bin ich nicht mehr abgesichert. Fuck. Und die Angst vor der Angst macht es eigentlich ja noch schlimmer. Mhm. Und ich habe dann wirklich, ich habe dann auch meditiert, ich habe irgendwie versucht, wirklich das irgendwie einzuordnen und so. Aber das ist ein ewiges Thema bei uns in der Community, die Angst davor, rückfällig zu werden, wieder nicht zu funktionieren, nicht genug gelernt zu haben, wie ich mich zurückholen kann. Und deswegen, also wir haben relativ viel Sachen auch auf der Plattform, wo es eben um so immer wieder Achtsamkeit in sich reinhören. Wir machen Online-Meditationen etc., aber auch dieser Austausch, hey, mir geht's gerade so und so. Und dann kommt aus der Community, hey, mir hilft in diesen Situationen das und das. Und mir hat das mega oft auch schon geholfen, dass ich dann wie so Sachen lese und sage, oh ja, weil du lernst Strategien, aber du kannst ja das alles auch nicht alles merken. Und wenn dann plötzlich jemand sagt, hey, ich habe das und das und das hilft mir mega, dann so, oh ja, das könnte ich auch mal wieder machen. So.
Du hast jetzt sehr stark die Eigenverantwortung angesprochen, eben wirklich so dieser Mindset-Change und sich monitoren und gleich handeln, wenn man spürt, okay, es kommt die dicke, fette Welle wieder. Aber was ich jetzt auch immer wieder rausgehört habe, wo du erzählt hast, ist auch diese riesige Hemmschwelle vom um Hilfe bitten.
Ja.
Und du hast jetzt immer wieder gesagt, ja, ich bin sehr privilegiert, eben ich konnte auch abgeben. Ich kenne eine Betroffene auch aus meinem Umfeld und die war seit immer alleinerziehend und hatte eben, also das war die große Angst. Oder wenn ich jetzt, ich spüre eigentlich schon lange oder bald zieht's mir so einen Stecker raus, aber ich kann ja nicht abgeben. Und als sie da tatsächlich, das war übrigens bei mir im Yoga-Retreat, diesen Zusammenbruch, also den du auch schon jetzt ein paar Mal beschrieben hast, hatte, dann ging's plötzlich.
Ja.
Also im Moment, wo man eben, wie du ja auch schon gesagt hast, wo man sagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Und ich frage mich wirklich, hey, also ich weiß eigentlich, wo es herkommt, aber wieso steigen wir nicht schon viel früher auf die Barrikaden und sagen, hey, jetzt brauche ich wirklich, weil es geht ja dann, wenn es nicht mehr geht, das geht ja. Also hast ja auch gesagt, dein Partner hat dann sofort übernommen.
Ex-Partner,
genau. Mhm.
Ja. Ich glaube, das ist auch Sozialisierung. Ja, das ist Sozialisierung. Also ich habe nicht gelernt, um Hilfe zu fragen. Ich habe das auch bei meiner Mutter nicht gesehen, obwohl sie alleinerziehend und selbstständig war. Und ich sehe das auch bei meiner besten Freundin. Meine beste Freundin ist alleinerziehend mit 3 Jungs. Und sie hat auch gesagt, ich habe das nicht gelernt und es ist mir so schwer gefallen, selbst wenn mir Leute das angeboten haben. Und irgendwann hat sie gesagt, irgendwann ging es einfach nicht mehr. Und heute sage ich mir, und sie sagt bis heute, wenn ich ihr irgendwie anbiete und sage, hey, ich komme vorbei und wir machen jetzt mal all deinen Papierkram zum Beispiel, Sachen, die sie hasst. Oder ich entsorge dir mal deine ganzen Flaschen, weil sie kein Auto hat oder irgend so ein Shit. Früher hatte sie gesagt, nein, schon gut. Mhm. Und heute sagt sie, ja, verdammt, komm vorbei und hilf mir. Und das ist mega schön, aber es braucht halt so ein Ding, hey, man darf und man ist deswegen nicht weniger wert. Man darf Hilfe annehmen und das ist wirklich dieses, bitte nehmt Hilfe an und nehmt sie nicht nur an, wenn sie euch angeboten wird, fragt auch.
Und da hilft auch die Community, oder? Also kriegen gerade so dieses Selbsthilfegruppenmodell, einfach so Peers zu haben, die dich daran erinnern, hey, du darfst.
Ja.
Und jetzt wäre es auch dringend, dass du mal jemanden fragst.
Ja, voll.
Fürs Recycling.
Voll, absolut. Also ich finde sowieso, dieses Community-Ding ist jetzt in diesem Ganzen, ob du jetzt noch im Burn-On hängst oder das Ganze schon hinter dir hast oder das Burn-Out durchgemacht hast, ich finde, es gibt nichts Heilsameres, nichts Magischeres, als wenn Menschen sich, jetzt insbesondere Frauen, weil ich das halt jetzt erlebe, verbinden offen, ehrlich, verletzlich miteinander sind, dieses Vergleichen ablegen, das Lästern ablegen, das Verurteilen ablegen und zusammenspannen und sich gegenseitig upliften, unterstützen. Damn, ich habe Gänsehaut bis, yeah, bis zum großen Zeh. Ja. Es ist einfach, und ich sehe das jetzt immer mehr. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt ein Bewusstsein dafür, dass wir gemeinsam so viel mehr schaffen und es uns allen so viel besser geht, gemeinsam als gegeneinander.
Und trotzdem finde ich dieses Vergleichen so stark. Also ich habe vorhin gerade der Anja auch erzählt, am Elternabend, ich bin immer so gestresst am Elternabend, weil ich so reinkomme und dann sehe ich, also du hast irgendwann gesagt in diesem Gespräch, ja, ich glaube, es gibt keine Eltern oder vielleicht auch Mütter, die nicht irgendwie am Limit sind, aber ich sehe so in meiner Schulbubble diese Mamas, die arbeiten ganz reguliert 40% irgendwo in einer Anstellung und die übrigen 3 Wochentage chauffieren sie die Kinder ins Fußballtraining und zum Reiten und ich habe dann immer so das Gefühl, oh ja, das ist alles so dosiert und geregelt und es gibt wahrscheinlich auch keine Takeout-Bits und ich vergleiche mich dann, also dieses Compare and Despair Game, finde ich, das ist wahrscheinlich auch so anerzogen, aber das finde ich so schwer. Also ich finde absolut auch, das Gegengift ist dieses, ja, wir zeigen uns verletzlich und wir kommen zusammen und wir reden auch drüber, was scheiße ist, eben das Zeit mit Kindern kann auch tot, ist meistens tot langweilig. Mhm. Ich muss immer Lego-Burgen bauen, was ich überhaupt nicht kann. Ja, also ich finde dieses Vergleichen ist das, was es mir persönlich wirklich auch viel, viel abverlangt und deshalb, ja, unbedingt viel Community, viel Sharing.
Also ich muss sagen, wenn ich das merke, eben ich hatte letzte Woche meinen ersten Elternabend und dann...
Und wie war's?
Also wirklich eigentlich mega lustig. Ich habe gedacht, es wird so ein mega stierer Event, aber es war wirklich witzig. Was mich einfach so, wo ich dann auch so gemerkt habe, so boah, krass, alle, ob jetzt die Rektorin von der Schule oder die Vorstandsvorsitzende vom Elternbeirat oder wie auch immer das heißt, oder dann auch ein paar von diesen Kindergärtnerinnen, die haben alle 3 Kinder. Und ich merke dann immer, wie ich so denke, ich habe nur 1 und bin ausgebrannt, wie macht ihr das? Und dann ist aber auch wieder der Moment, wenn die Sachen, wo du dann, wenn die dann da so hehehe und so strahlen, oder? Und dann denke ich mir immer, ich würde so gern die erste Schicht abnehmen und einfach hören, wie ist es wirklich? Wie oft am Tag schreist du oder weinst du im Kleiderschrank so ungefähr? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand einfach als entspannt erlebt.
Also ich glaube, wir machen ja viel so Umfragen in der Community und so auf Social Media und nein. Es gibt die paar, die das alles chillt finden, denen glaube ich das meistens nicht. Aber sonst ist es ja, sobald irgendjemand darf, im vertrauten Rahmen sich äußern. Es findet niemand gut. Und hey, ja, ich finde, das können wir ablegen. Und darum habe ich eben auch gedacht, gell, wir können an den grossgesellschaftlichen Sachen nichts ändern. Also wir können helfen, aber im Kleinen über das reden, einfach was uns so stresst, mit was wir hadern, über das können wir. Und das finde ich darum, ich habe so einen Chat, wo wir letztens alle uns geschickt haben, wie zugemüllt zum Teil das bei uns zuhause aussieht oder was für Ecken wir haben, wo wir seit 7 Jahren aufräumen und das war so lustig und erlösend gewesen. Und dann habe ich gefunden, genau das braucht es doch einfach, um einfach so zu sehen, es geht allen gleich.
Voll.
Und selbst wenn es Eltern gibt, die das einfach total gechillt finden und, also hast ja auch gesagt, du hattest so eine Vorstellung von Familie und ich glaube wirklich, dass es Leute gibt, die wahnsinnig gern Zeit mit Kindern verbringen, denen das irgendwie auch gegeben ist, dann, also schön, aber es gibt ja keine One Size Fits All. Also ich finde, es soll ja alles Platz haben. Also die das toll finden und nicht am Limit laufen, aber dann braucht es auch eine Lösung für die halt nicht so gern Zeit mit ihren Kindern, also schon gern Zeit mit ihren Kindern verbringen, aber denen es halt weniger gibt, als irgendwie im vollen Berufsleben zu stehen.
Ja, wir sind natürlich alle 3 privilegiert. Wir schaffen im Beruf das, was uns wahnsinnig beglückt. Mhm. All die das sagen, hey, der Job, ich einfach... Ja, ich muss Geld verdienen, aber es quält mich und jede Stunde, wo, darum finde ich manchmal die auch berechtigt, die sagen, hey, ihr redet da so schön von ausbrennt und so, hey, ich bin so viele Stunden von meinem Kind weg und mache etwas, was ich so furchtbar finde. Und ich sage, hey, das sehe ich total die Belastung, weil das ist dann nochmal etwas anderes. Du brennst dich aus und hast nicht einmal im Beruf irgendetwas, das dir Halt gibt. Ja. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Wirklich, es schnürt mir so den Hals ab, wenn ich nur daran denke.
Voll. Ja,
das ist sofort unterschreiben. Es gibt ja auch, ich habe mal die Theorie gehört, dass wenn man sich wertgeschätzt fühlt, dass man dann nicht kann ausbrennen kann. Was sagst du dazu, Julia?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich so absolut sagen würde, dass du dann nicht ausbrennen kannst. Aber wenn ich überlege, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo es zu Konflikten in der Arbeit kam, hat mich mein Job noch über Wasser gehalten, weil ich dort die Anerkennung bekommen habe, die ich zu Hause nicht mehr bekomme, weil wir eigentlich nur noch gestritten haben. Also ich glaube tatsächlich, also es kommt natürlich auch auf dein Persönlichkeitsprofil an und so, und ich weiß, ich bin ein fucking People-Pleaser. Ich bin so erzogen oder ich bin so groß geworden. Ich habe gelernt, dass es Liebe gegen Leistung gibt. Und wenn du dir zu Hause nur noch auf die Kappe gibst und eigentlich alles nicht mehr passt, dann suchst du dir das woanders. Und ich glaube wirklich, dass die Wertschätzung, die ich in der Arbeit erfahren habe, mich diese ersten 2 Jahre hat überstehen lassen. Und als die dann weggebrochen ist, durch diese Konflikte, da war Ende. Also ich kann mir das schon vorstellen. Und ich meine, das, was am besten hilft, oder nein, das, was eigentlich, also erstens, da gibt es ja so eine Studie, so eine Langzeitstudie über Jahrzehnte, das, was am wichtigsten ist für uns zum Glücklichsein, sind echte, wahre, authentische Freundschaften. Und das Gleiche haben sie uns auch in der Klinik gelernt. Jeder kommt mit einer gewissen Art an Resilienz auf die Welt. Du kannst sie aber steigern eigentlich nur durch Beziehungen. Durch soziale, echte, liebevolle, sichere Beziehungen. Also von dem her, Community it is. Mhm.
Genau, wir werden den Link zu Mami Brand natürlich sowieso bei uns in die Show Notes tun. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich einfach gerne zum Abschluss noch kurz darüber reden, was du Leuten, die jetzt hier zuhören und brüllen beim Hören oder ein Beklemmungsgefühl haben oder vielleicht auch an eine Freundin, an einen Freund denken, wo sie denken, okay, was würdest du raten, wenn man merkt, man geht in die Richtung oder man ist schon im Burn-on drinnen?
Hilfe. Hilfe suchen. Und sich nicht, also wenn man schon so weit ist, sonst vielleicht einen Partner oder die beste Freundin fragen, hilf mir, Therapie zu suchen, eine Therapeutin zu finden. Uns klar formulieren. Für sich selber, in sich selber reinhören, bin ich einfach ein bisschen erschöpft oder fühlt sich's nicht mehr gut an. Uns dann den Mut fassen, uns klar zu formulieren. Weil es lohnt sich nicht, weiterzumachen, bis es irgendwann nicht mehr geht.
Und du hast ja vorher auch gesagt, was wir im Vorgespräch, also mit einer Psychologin habe ich über das Thema geredet und gesagt hat, was vielen Leuten nicht bewusst ist, sie haben das Gefühl, das ist nachher eine kurze Heilungszeit, aber es ist eine sehr, sehr, sehr lange Heilungszeit. Wenn man es so wie cool hat, dass es wirklich...
Genau. Und wenn du eben frühzeitig noch die Kurve kriegst, dann kannst du das mit ein paar Therapiesitzungen wahrscheinlich sogar hinkriegen. Aber eben in dem Moment, wo du über die Klippe gefallen bist, da wartet echt ein großer Berg Arbeit auf dich. Und das braucht massiv viel Zeit. Also sich jetzt, nimm dir lieber jetzt die Zeit, wo du sie noch wirklich, weißt du, man denkt dann ja so, ich habe keine Zeit. Nehmen sie dir jetzt, bevor sich dein Körper die Zeit nimmt, die er braucht.
Herzlichen Dank, Julia, fürs hier sein.
Danke vielmals, habt ihr mich eingeladen. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Ja, merci und danke für dieses Engagement. Okay.
Danke euch auch.
Mal ehrlich, jetzt magst du nicht mehr zuhören, gell? Aber wenn du uns noch lesen oder sehen willst, dann findest du uns auf mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.